Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Präsentiert von HVV Switch. Alles außer Fliegen.
Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Culture Clubs. Höchste Zeit, wenn man schon eine Sendung Club nennt, sich mit einem Thema zu befassen, das der Hamburger Kulturszene schon seit Dezember 2023 sehr unter den Nägeln brennt. Clubs werden in Hamburg von wirtschaftlichen Projekten verdrängt und brauchen neue Räume. Ist das eine normale Entwicklung in Metropolen oder kommt hier etwas ins Rutschen bei der Clubkultur? Darüber spreche ich mit Tore Debor, Geschäftsführer des Clubkombinats, Andi Schmidt, dem Betreiber des Molotows und Claudia Mohr, Betreiberin von Wagenbau und Schrödingers. Und wie könnte es anders sein? Wir nehmen unsere Folge heute im altehrwürdigen Molotow auf. Ich darf vor allen Dingen als erstes begrüßen Claudia Mohr. Du bist 1980 geboren und im Alter von 4 Jahren nach Hamburg gezogen. Nach der Schule hast du eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht und anschließend in Köln Marketing und Kommunikation studiert. Du betreibst seit 9 Jahren den Wagenbau und zusammen mit deinem Lebensgefährten seit 2019 das Schrödingers. Was waren denn deine ersten Club-Erfahrungen in Hamburg? Wie hießen die und was wurde da vor allen Dingen für Musik gespielt?
Das Lacage, da habe ich auch meine ersten Veranstaltungen mit 16 gemacht. Den Laden hat damals Adriano Trollio betrieben, der heute ein großes Label DIY macht. Und dann waren wir natürlich noch, weil das alles noch so Hip-Hop-Zeiten waren, im Funky Pussy Club bei Said hier auf der Großen Freiheit. Da habe ich dann auch eine Zeit lang als Go-Go-Girl irgendwie ein paar Moneten verdient. Darf man eigentlich heute auch gar nicht mehr sagen.
Du hast es jetzt gesagt, das finden wir sehr schön. Ich bin gespannt, was Tore so gemacht hat, um Geld zu verdienen. Ich glaube, den ein oder anderen Stripladen in Hannover gibt's ja auch. Lieber Tore, du bist 1976 geboren und wurdest in Hannover und in Hildesheim clubkulturell sozialisiert. Du hast in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaften studiert und dort das Lunatic Open Air Festival initiiert. In Hamburg hast du den Musikclub Clubsen in Hammerbrook mit aufgebaut. Seit 2012 bist du Geschäftsführer vom Clubkombinat Hamburg e.V. und seit 2016 ehrenamtlicher Sprecher der Livecom AG Kulturraumschutz. Tore, Hannover und Clubs, ist das etwas, was zusammenpasst? Wie hießen deine Läden damals und was kam da für Musik?
Ja, auf jeden Fall. Der erste so richtige Clubbezug hatte ich in Hildesheim mit dem Bebop damals. Das sagt den älteren Semestern vielleicht sogar aus der Region noch was. Hatte weit mit, ja, Publikum gezogen. Später ging es dann natürlich auch nach Hannover vermehrt. Da waren so das Bermuda-Dreieck Hannovers, war die Glocksee, das Bad und die Faust. Ich glaube, Glocksee und Faust gibt es auch immer noch. Und da war viel Independent-Musik, Rock, Heavy und Hip-Hop auf jeden Fall auch. Und da sind wir immer gerne mit 4 Leuten ins Auto und einer musste fahren. Ja. Aber ich war es, glaube ich, seltener.
Andi ist wahrscheinlich auch nie gefahren. Andi Schmidt, du bist geboren 1963 und warst von Anfang an im Molotow dabei. Zunächst als DJ, bis du den Club einige Jahre später auch als Pächter übernommen hast. Du hast Bands ins Molotow geholt, lange bevor sie die großen internationalen Bühnen erobert haben. Nachdem dein Kultclub schon mehrmals umziehen musste, steht wegen der Kündigung eures Vermieters wieder die Frage im Raum, wo das Molotow hinziehen könnte und ob es dort auch langfristig bleiben kann. Du hast wahrscheinlich sogar noch den Starclub kennengelernt. Lernt, oder in deinem Alter? Nee, also Andi, wie hießen deine Clubs und war schon immer Rock'n'Roll und Punk oder hast du dich auch mal verirrt ins Madhouse oder in andere Clubs?
Ja, ins Madhouse habe ich mich auf jeden Fall verirrt. Anfang der 80er, meine erste Disco hieß das damals noch, nicht Club, war der Grünspan. Damals haben Läden tatsächlich früh aufgemacht. Wenn man das heute erzählt, wird man angeguckt, als wenn man vom Mond kommt. Aber Grünspan hat damals um 8 aufgemacht, andere Läden auch, Top 10 und so weiter. Als unter 18-Jähriger durfte man bis 11 bleiben. Und Mittwoch war irgendwie noch Billigtag, das heißt, das war immer so der bevorzugte Anlauftag für uns, als wir so 16 waren.
Warum eigentlich 8 Uhr?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, damals ist man noch früher ausgegangen. Das ist immer später geworden, aber damals hat vieles irgendwie um 8 oder 9 aufgemacht. Nicht nur irgendwelche Cafés oder Kneipen.
Heute geht vor Mitternacht niemand in einen Club wahrscheinlich. Ne? Wann macht ihr hier auf im Molotow?
Um 11.
Ja, ist so eine gute Zeit eigentlich, ja. Ne? Tore, bist du irgendwann um 20 Uhr in den Club gegangen in Hannover?
Nee, auch nicht.
Du bist ja auch jünger als ich. Also wie gesagt, es ist immer später geworden, aber ursprünglich war das alles mal zu früherer Zeit, die Öffnungszeit.
Claudia, hast du denn das Gefühl, dass das Clubleben damals ein anderes war, als du es kennengelernt hast?
Ja,
hat sich
total.
Noch irgendwas geändert, außer den Öffnungszeiten?
Ja, total. Und auch die DJs und auch wie so Veranstaltungen insgesamt aufgebaut waren und mit was die Läden so gekobert haben, sag ich mal, waren noch eher so die Zeiten, wo man nicht für einzelne Acts oder Veranstalter ausgegangen ist, sondern so sein Wohnzimmer hatte und der Laden, dem man sich halt verbunden fühlt. Und da ist man dann hingegangen und da war dann auch die Bezugsgruppe, alle Leute, mit denen man so abhängt. Und es war schon sehr, sehr loyal den einzelnen Clubs gegenüber. Das hat sich heute definitiv verändert. Klar gibt es auch immer noch Leute, die sagen so, Mensch, das und das ist mein Laden. Aber schon auch, dass hingeschaut wird, wo spielt welcher Act, welche Veranstalter sind wo im Laden. Und das verzerrt natürlich dann auch so ein Bild.
Ja, Tore, hast du noch andere Beobachtungen, die Unterschiede quasi zu den 80er, 90ern ausmachen?
Die Eintrittspreise und Getränkepreise haben sich, glaube ich, auch ein bisschen nach oben anpassen müssen.
Ja.
Tja, und ob diese Beobachtung, ja, weiß ich nicht, ob immer wie viel Live-Konzerte sozusagen mit Nachwuchskünstlern und wie viel DJ-Party sozusagen, ne? Und früher war es ja noch nicht diese DJ-Zeiten, wo international die DJs gebucht wurden, ja, in den Top Clubs schon, aber ich glaube nicht jetzt in diese Ebenen, wo man heute jetzt schon wirklich aktiv werden muss. Ein anspruchsvolles DJ-Booking, wo, ja, und überhaupt das Verständnis, da kommt jetzt ein Künstler, der uns jetzt hier eine Performance gibt, wie ein Live-Konzert, das war damals, würde ich sagen, noch nicht so weit.
Ja, man spricht ja jetzt immer vom Clubsterben. Gibt es das tatsächlich, beziehungsweise seit wann ist es denn so, dass Clubs immer wieder so an der Überlebensgrenze hantieren? Ist das nicht eigentlich schon immer so gewesen?
Ja, das ist schon immer so gewesen, speziell kleine Clubs, kleine Live-Clubs wie meiner. Das liegt daran, dass man für ein Konzert, wo 300 Leute kommen, wie Molotow genauso viel ausgibt, wie für ein Konzert, wo 1000 Leute kommen. Man braucht nur einen Techniker, einmal Verpflegung, einmal Hotel und so weiter, weil die Kosten sind dieselben. Aber man kann halt nur 300 Tickets verkaufen, deswegen ist das von Anfang an immer sehr eng. Man macht das aus Liebhaberei und Hartnäckigkeit. Und Clubsterben gibt es, man muss es nur bei Google eingeben, Hamburg ist da ganz vorne. Es gibt es in vielen Städten, Stichwort Gentrifizierung. Aber wenn man wie Hamburg sich Musikstadt nennt und weiterhin nennen möchte, dann muss man das auch ermöglichen, dass es sowas gibt. Und zwar nicht irgendwo, sondern da, wo die Leute ausgehen, sprich hier auf der Reeperbahn.
Claudia?
Genau, also Clubsterben, gebe ich dir recht, gab es schon immer bei den meisten Läden, spätestens wenn das Finanzamt das erste Mal da war. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess gewesen. Was wirklich wegstirbt, sind die Orte, an denen Clubs sein könnte, also die Spielstätten.
Genau.
Ich kann mich noch erinnern, damals, als das Hafenklang nach Altona gezogen ist, ins Hafenklang Exil oder wo hier gleich nebenan die, was war das, ein Krankenhaus oder so, wo
das diese war die
Click-Echo-Chamber.
Das Disco. Kaufhaus
oh,
genannt, Echo
super.
Chamber, Weltbühne, Klick. Phonodrom,
genau,
Klick,
Phono.
Das waren die
war
vier
so
Läden.
Geil. Also das war auch
das hätte
so
man
eine,
niemals abreißen nee. Dürfen.
Also das war so eine, auch so eine Aufbruchs, die Leute waren irgendwie so, die hatten Bock was zu machen, dann gab es so Planeten und Blumen, es gab halt ganz viele so kleine, so ich sag mal eher wahrscheinlich halb illegale Spielstätten, wo so 200-300 Leute durchaus Platz gefunden haben oder wie hier jetzt auch natürlich deutlich mehr. Aber es gab diese Orte, wo man das verwirklichen konnte und diese Orte, die gibt es eben nicht mehr.
Warum gibt es die nicht mehr?
Weil wir eben, ne, der liebe Gott erschafft kein Land mehr. Wir leben in einer Metropole, die nachverdichtet wird, die auch immer mehr das unmöglich macht, gerade für Spielstätten.
Es liegt an den Mietpreisen, um es kurz zu machen. Also
auch,
früher
ja.
war hier sehr viel mehr möglich. Man konnte Sachen ausprobieren. Mittlerweile sind die Mietpreise hier auf St. Pauli so, dass es wirklich fast nur noch Systemgastronomie oder Eventgastronomie gibt. Andere können das nicht mehr bezahlen. Das ist ein Grund, warum es hier immer gleichförmiger wird. Und das ist das, wovor ich immer warne. Irgendwann ist halt das spezielle Flair, was die Reeperbahn in den Augen vieler Leute immer noch hat, weil es das Image immer noch gibt, aufregend, Rotlicht, irgendwie vergangene Seefahrer, Romantik und so weiter, das ist irgendwann alles weg. Das merkt man auch an diesen Kiez-Touren, die es gibt. habt ihr gesehen, diese Trauben von Leuten, immer mehr davon, und die reden immer in der Vergangenheit. Die sagen immer, hier war mal der Starclub, hier war die Schießerei, hier war das Top Ten, hier war das und das. Aber es ist immer hier war. Und irgendwann war das mal und dann ist das hier eine Vergnügungsmale, wie es die in jeder Großstadt gibt.
Tore, du hast gerade selber gesagt, die Eintrittspreise und die Getränkepreise sind auch hochgegangen. Damit fängt man doch eigentlich auch die höheren Mieten auf, oder woran liegt's noch?
Das wäre schön, wenn man das damit kompensieren könnte, ist aber nicht der Fall. Ich würde das nochmal ergänzen wollen. Ja, ein Clubsterben gab es schon immer, sind immer Clubs über den Deister gegangen, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt haben wir, und das beobachten wir im Clubkombinat jetzt seit 10 Jahren wirklich auch statistisch, die Clubgeburten fehlen. Ne? Es lässt sich einfach keine Räumlichkeit jetzt mehr neu gründen. Wir hatten sonst immer, haben Clubs dicht gemacht und sind weitergezogen, konnten neue Orte finden. Mhm. So, und das werden wir jetzt in der Clubbilanz 2022/23 auch aufzeigen. Wir hatten keine einzige Neugründung in
Krass.
Registriert. Das ist das erste Mal seit 10 Jahren. Gut, wir hatten jetzt auch, muss man fairerweise auch mit Corona,
ja,
hat sicherlich jetzt auch keiner unbedingt Lust gehabt, in der Phase einen Club aufzubauen. Machen. Aber, und das ist ja wirklich ein beobachtbares Phänomen, sei es in Berlin oder in anderen Städten, dass alle Metropolen genau diesen Zuzug von Menschen, Wohnung, 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 und dann kommt es halt zu diesem Clash mit Musik und Schall, was halt dann Menschen auch nicht mehr so, und da hat Corona auch nochmal einen ordentlichen Schlag draufgelegt, dass die Leute einfach schallempfindlicher geworden sind und das nicht mehr vor der eigenen Tür haben wollen. Und deswegen ist es einerseits manchmal wirtschaftliche, finanzielle Gründe für das Clubsterben, aber auch dann nicht einen Club neu gründen und jetzt einen Club neu aufmachen für die ganzen Auflagen, Brandschutz, Schallschutz, Entfluchtung etc. ist wahnsinnig teuer, die Architekten dafür überhaupt zu bezahlen. Und was früher junge Menschen mit relativ wenig Geld irgendwo irgendwas rein, Andi kann es vielleicht auch noch berichten, wie das früher mal war, einen neuen Club aufzumachen, hast du jetzt halt so einen Ordner, den du abarbeiten musst, und damit hast du die erste Million eigentlich schon mal auf der Uhr, die eine Bank dir sowieso schon mal nicht gibt, und dann mit einer relativen Unerfahrenheit einfach schwer ist, das auch erstmal reinzukriegen. Aber wir haben jetzt halt auch diese Stadtentwicklungsgründe, wie schon eben angeschildert, dass ich einfach nichts Neues mehr formieren kann.
Also auch so stadtplanerisch halt, die Leute kommen ja in Metropolen, weil sie das große Kulturangebot zu feiern, weil es eben diese Vielfältigkeit das ist, was sie eben suchen und was das Kontrastprogramm zu ihrem tristen Kleinstadt- oder Dorfleben irgendwie darstellen soll. Und das wird jetzt irgendwann nur noch Schlecker. Astra dies und irgendwelche Gastronomien, die halt seelenlos einfach nur Zeug rausballern, wo keine Inhaber mehr sind, die am Tresen stehen, wo keine DJs, die seit 1000 Jahren irgendwie hinter den Plattentellern stehen, auflegen. Und ja, das ist halt echt traurig und also auch so wenig weitsichtig. Das finde ich halt irgendwie das Absurde. Es ist so wenig weitsichtig für eine große Stadt wie Hamburg, sich das alles wegzushoppen, um Bürogebäude, Hotels etc. Bald brauchen wir gar keine Hotels mehr, weil die Leute nicht nach Hamburg kommen. Wozu auch? Es gibt ja bald nichts mehr.
Sie können in Hotelbars ausgehen, wenn die nach 24 Uhr noch aufhaben.
Wow.
Können wir den jetzt festlegen? Es liegt überhaupt gar nicht an einem Generationenkonflikt. Das heißt, der Nachwuchs, der Clubbesucher, der ist zahlreich vorhanden. Und die einzelnen Clubs, die jetzt noch bestehen, haben eigentlich gar kein wirtschaftliches Problem, weil genug Leute kommen und die Getränke und Eintrittspreise zahlen?
Das
oder
kann man so nicht sagen. Also es gibt genug Zuspruch. Das hat ja auch die Demo für das Molotow am Tag vor Silvester gezeigt. Also es gibt sehr viele Leute, Gott sei Dank, in der Stadt, die Clubs wollen, ausgehen wollen, sagen, das ist Kultur. Das ist auch eine Denke, die ich gerne weiter verankert sehen würde. Man würde ja auch kein Theater abreißen, um da ein Hotel zu bauen, um es mal ganz krass zu sagen. Und dieses Bewusstsein brauchen wir, dass wir halt Räume schützen, dass wir es ermöglichen, dass Sachen stattfinden, auch an begehrten Orten, wo Leute gerne Hotels bauen möchten. Das ist profitabel, das wissen wir, aber es kann halt nicht immer alles profitabel sein, wenn man eine lebendige Musikszene haben will.
Zumal es ja eben doch profitabel ist nach hinten raus, nämlich dass die Stadt spannend bleibt.
Richtig, weil nämlich die Touristen nicht wegen Hotels kommen, sondern weil sie hier das erwarten, was Hamburg immer noch, womit es wirbt, lebendige Musikszene, live, viel los. Das muss man erhalten, und viel los heißt eben nicht irgendwie eine Ballermann-Kneipe.
Jetzt reden wir ja immer wieder über die Live-Clubs, vor allen Dingen die auf der Reeperbahn sind. Wir haben auf der anderen Seite die Diskussion, dass St. Pauli erstickt an den vielen Touristen und viele Stadtteile würden sich wünschen, wenn sie auch mal ein bisschen von dem Touristenstrom abbekommen. Wäre denn überhaupt ein Club denkbar, Tore in Niendorf oder Rahlstedt oder sonst wo?
Ist nicht nur denkbar, sie existieren ja auch schon. Also wenn man unser Clubnetz anschaut, wo die Mitglieder im Clubkombinat, wir sind 190 Mitglieder, davon sind ungefähr 110 Musikspielstätten, die sind in der ganzen Stadt verteilt. Nicht in jedem Stadtteil einer, aber das wäre aus unserer Sicht durchaus wünschenswert, dass Leute auch vor Ort in ihrer Nähe, am besten Laufnähe, Viertelstunde eine Clubmöglichkeit haben. Und das, wie gesagt, funktioniert jetzt auch schon. Und wir haben in der jüngeren Zeit Beispiele, wo es auch hier nicht im Bermuda-Dreieck Hamburgs Schanze, Schulterblatt, Reeperbahn funktionierte. Südpol kann man zum Beispiel ja mal erwähnen, Hammerbrook, irgendwie, wo die, glaube ich, viele Leute am Wochenende sich die Füße platt stehen, um da reinzukommen. Ja. Das Moloch war auch ein erfolgreiches Beispiel, irgendwie, wo man in den Viertel im Oberhafenquartier jetzt auch nicht gedacht hätte, dass das jetzt irgendwie der hippe Ort ist. Also Clubs schaffen schon, ein Publikum hinzuziehen. Es ist aber natürlich sau schwer für einen bestehenden Club, der sozusagen hier so sein Einzugsgebiet hat, den einfach mal in eine gänzlich andere Region zu verpflanzen. Das stelle ich mir schwer vor. Aber wir haben das durchaus und ich denke, das wäre auch gut, wenn wir zum Beispiel in Oberbillwerder, ein Stadtteil, der noch auf dem Reißbrett steht, wenn man da auch schon mal gleich plant, da auch möglichst eine Kulturstätte irgendwie, wo als Begegnungsort für die Menschen, die da wohnen oder und die aus Bergedorf dann vielleicht nicht ganz in die Stadt müssen, warum nicht?
Ja, es ist vor allem natürlich auch gerade für die Adoleszenzzeit, also sprich irgendwie die Kids, die halt so nachwachsen. Wenn ich wüsste, mein Sohn ist jetzt gerade 14, wird jetzt 15. Mein Sohn soll in einem Jahr irgendwie, wenn der Mama so irgendwie auf einen kleinen Switch gehen will und macht das lieber bei uns im Stadtteil, wo ich weiß, irgendwie alles klar, der kann zu Fuß nach Hause wanken im Notfall. Das wäre natürlich auch so für die einzelnen Stadtteile total schön, dass sowohl die Nachwachsenden als auch die älteren Semester dann doch mal eher in eine Diskothek oder in einen Club gehen, die 5 Minuten entfernt ist und da mal irgendwie 10 Minuten Tanzwein schwingt und mal 1-2 Gläschen hebt, als wenn die so, ach Mensch, jetzt auf den Kiez fahren, das ist aber auch weit weg. Also kann ich mir für die gesamte Stadt richtig gut vorstellen, dass man wirklich darauf achtet, mehr Clubs auch in anderen Stadtteilen zu initiieren.
Tore, du hast bestimmt den Überblick. Ist das denn vor allen Dingen ein Hamburg-Problem oder ist das einfach tatsächlich ein Problem der modernen Stadt, dass überall verdichtet werden muss und Berlin, München, Köln, Hannover, die haben alle das gleiche Problem?
Ja, das kann ich ja durchaus in meiner Position der Live-Com unseres Bundesverbandes sozusagen, wo ich da diese Arbeitsgruppe Kulturraumschutz vorsitze, habe ich einen ganz guten Austausch mit den Kollegen im Bundesgebiet. Wir gucken auch international natürlich, wie das so geht. Und das ist ein weltweites Phänomen in Städten, dass ja, der Zuzug von Menschen in Städte ist ja auch belegt damit die Wohnraumknappheit und Wohnen ist halt überall Nummer eins. So, die Immobilienwirtschaft tut ihr Übriges, damit das befeuert wird. Gut, jetzt kommt es zu vielleicht einem Einbruch bei den Bauaktivitäten, was dann heranrückende Wohnbebauung etc. sind die überall die gleichen Phänomene. Und wir sehen jetzt mal wieder zurück auf Deutschland, dass sich auch viele Kommunen, auch kleinere, mittlere Kommunen, ja, aufmachen und merken, oh, wir haben ein Problem. Wir müssen an unseren Strukturen etwas verändern, was Stadtentwicklung bedeutet, weil das wichtig ist, weil sie das erkannt haben. Und da ist Mannheim zum Beispiel weit vorne. Köln richtig weit vorne mit einem Kulturraummanagement, behördenübergreifend. Meines Wissens 6 Personen arbeiten allein dafür, sich sozusagen um räumliche Fragen von Clubs und Musikspielstätten zu kümmern. So, und gehen da sehr strukturell ran, haben Masterplan, Kultur entwickelt etc. Und das könnte ich jetzt weiter aufzählen, dass sie sich sozusagen in vielen Städten werden diese Nachtbeauftragten gerade Stellen geschaffen. Einmal szeneseitig, dass die Szene sich ihr Wissen eingeben kann, aber auch städtisch und die beiden miteinander so verschalten, dass es auch positiv nach vorne geht und sich strukturell etwas ändern muss. Und das würde es nicht geben, wenn es das nicht sozusagen überall ein Problem wäre.
Andi, jetzt sind ja viele Clubs und möglicherweise auch damals das Molotow, ich bin nicht dabei gewesen, eher so aus anarchischen Gründen entstanden, weil dort Bands auch die Bühne betreten haben, die vielleicht auch nicht immer ganz staatsfreundliche Texte gesungen haben und so weiter. Braucht es wirklich eine Städteplanung für Clubs? Also ist die Politik da tatsächlich so in der Verantwortung, wie ihr das jetzt gerade beschreibt?
Im Endeffekt ja, weil es ja darum geht, dass nicht immer der Investor Recht bekommt und das bekommt, was er möchte, sondern dass vielleicht auch mal ein Club da bleiben kann, wo er ist. Und da ist natürlich die Stadt gefordert. Man könnte Räume ganz einfach sichern, bereitstellen. Ich weiß natürlich, dass man keine Glasglocke über ganze Stadtteile stellen kann, aber man kann zumindest gucken, dass man Spielstätten erhält und dass man Orte erhält, an denen Bands spielen können, Musik stattfindet. Und wenn die Stadt das nicht schützt, dann passiert halt das, was in vielen Städten passiert, dass es immer weiter verdrängt wird und im Endeffekt sind es dann immer die Clubs, die auf der Strecke bleiben.
Andi hat vorhin gesagt, ein Theater würde man nie abreißen. Hast du den Eindruck, dass Clubs, ich sag mal, in dieser ganzen Kulturvielfalt immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, Claudia?
Definitiv. Also es ist dann immer, wenn man erfolgreich ist, dann ist man Ballermann und Systemgastronomie. Wenn man nicht erfolgreich ist, dann ist man der unbedeutende kleine Popelladen. Also es ist so ein bisschen so wie mit Müttern in der modernen Zeit, egal wie du es machst. Man kann es nie wirklich recht machen. Und definitiv werden Clubs stiefmütterlich behandelt, weil immer noch, ich sag mal, eine Ära an Menschen in der Politik sitzt, die nicht zwingend irgendwie selber Abende im Club verbracht haben und kaum eine Vorstellung davon haben, wie bereichernd das tatsächlich auch für den Alltag sein kann und wie wichtig das ist, dass es diese Parallelwelt immer noch für die Gesellschaft gibt, die eben nicht immer dieses Hamsterrad in Arbeit, Dinge kaufen von Geld, was sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. So diese genau, es ist halt so ein bisschen der stiefmütterliche Teil. Wir sind eben nicht Hochkultur, was auch immer Hochkultur bedeuten mag und wie man das definieren mag. Ich denke mal, jeder definiert das selber für sich. Aber wir sind da schon ein ganz schönes Stück weiter, das muss man auch sagen, um da nicht nur immer den Daumen drauf zu setzen. Das, ne, wir zahlen bei dem Eintritt nur 7%, also sprich als Kulturveranstaltung. Wir werden weiter und weiter in der Politik auch in Schutz genommen. Das sieht man jetzt auch bei unserem Umzug. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Andi, aber...
Du sprichst den Wagenbau
an. Genau, ich spreche für den Wagenbau, dass da schon auch einige Akteure sich durchaus Mühe geben, da Alternativen zu finden und zu suchen. Aber natürlich viel zu spät, viel zu... also es ist so ein bisschen... Man hätte das alles vorher denken können. Es ist jetzt nicht so, dass wir da seit gestern irgendwie an Türen klopfen. Aber erst kurz vor knapp passiert dann meistens was und dann ist es unbefriedigend. Und das ist so ein bisschen so, dass man von vornherein das Ganze mitdenkt und vielleicht auch nochmal überlegt, wie man Kulturorte auch nochmal anders schützen kann durch irgendwelche steuerlichen Erleichterungen, durch zum Beispiel, wenn man versucht, Arbeitsplätze zu schaffen. Unsere Arbeitsplätze kosten halt das Gleiche den Arbeitnehmer, wie als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in einem Großkonzern Leute beschäftige. Warum ist das so? Warum werden die Stellen nicht subventioniert oder zumindest irgendwie in den Beiträgen erleichtert, dass ich mehr Menschen in Lohn und Brot bringen kann? Und genau, also all diese Punkte sind natürlich da die Frage, wieso gibt es keine strukturelle Förderung für Clubs wie für andere Hochkultur, ich setze das in Tüdelchen, wo einfach alles von vorne bis hinten alles so durchsubventioniert ist. Wenn man nur einen Bruchteil von dem Geld nehmen würde, was da in die Förderung reinfließt, würde es uns Clubs blendend gehen. Also das ist so ein bisschen frustrierend.
Andi, beschreib doch mal das Lebensgefühl Live-Club für die Berufspolitiker, die ihr Leben lang Korthose getragen haben und nie eine Jeans anhatten.
Das mache ich schon sehr lange und viele können sich das nicht vorstellen, das ist auch nicht verwunderlich, weil es ist ja schon etwas, wo nicht jeder drin steckt. Aber es ist tatsächlich etwas, womit man kein Geld verdient, was man aus Idealismus macht. Das habe ich gerade zum Beispiel den Investoren, die jetzt die Esso-Häuser nicht neu bebauen, immer versucht zu erklären. Das haben sie mir nie geglaubt, dass ich irgendwie keinen Gewinn mache und dass das alles nicht profitabel ist und so. Ist es aber nicht, habe ich vorhin schon erzählt. Wie gesagt, gerade kleiner Club hat wenig Möglichkeiten, Geld einzuspielen. Produktionskosten sind sehr hoch, Preise bei uns sind niedrigschwellig. Insofern bleibt da nicht viel übrig. Und ich glaube, dieses Lied können alle anderen Clubbetreiber mitsingen.
Gab es denn mal Zeiten, wo auch dir die Sonne aus dem Hintern geschienen hat?
Nein.
In den letzten Jahren?
Nein, gab es nicht. Das war immer so. Also okay, früher war unsere Miete niedriger, dafür war irgendwas ist immer. Und du hast immer hohe Kosten und wenig Einnahmen und musst immer gucken, dass du irgendwie die Nase über Wasser hältst. Ich will jetzt gar nicht jammern, das ist so, das hat man sich auch so ausgesucht. Ich möchte halt nur, dass es einem nicht noch immer schwerer oder gar unmöglich gemacht wird, dadurch, dass man abgerissen wird oder die Miete sich verdoppelt oder was auch immer.
Ja. Tore, dem Molotow ging es nie wirklich besser. Hast du denn den Eindruck, dass es der Clubkultur insgesamt schon mal besser ging, also auch finanziell? Oder ist das schon immer so ein Job gewesen, wo man mit ganz viel Liebe und Leidenschaft rangeht und das Geld müssen andere verdienen?
Also zweiteres auf jeden Fall schon auch ja. Also auch die Clubs in den 80er, 90ern, die sozusagen sich auf Live-Musik konzentriert hat. Ich glaube, das ist vielleicht auch erst noch mehr geworden. Ne? Und wenn Geld übrig geblieben ist, dann waren die Leute ja auch so, oder sind sie heute noch so enthusiastisch, dass sie jetzt ja auch wieder in ein Programm investieren. Sie bauen ja dann wieder neue Künstler auf. Und ach, hier, der ist auch noch mein Musiker, der muss auch noch mit auf die Bühne irgendwie und holen ran. Ja? Und das ist ja das Reinvest in Kultur sozusagen, was dann leichter
fällt.
Eine
neue Anlage,
so,
nochmal dies, nochmal das. Ja.
Genau, oder nochmal ausbessern hier oder da. Wenn Geld da ist, wird es ja in den Club gesteckt und nicht irgendwie in den Mercedes oder sonst irgendein Fahrzeug. Ja. So, und die Situation, die wir jetzt haben, müssen wir uns auch mal alle vergewärtigen, ist eine besonders verschärfte, weil wir haben Corona hinter uns, was die Clubszene, sage ich mal, nach der Gesundheitswesen wahrscheinlich mit am härtesten von allen Berufsständen und Tätigkeiten getroffen hat. Wir waren ja quasi 2,5 Jahre von unseren Kunden abgeschnitten worden. Das mussten alle durch Förderung irgendwie am Leben gehalten werden. Im März, weiß ich noch wie heute, 13. März, wir hatten Schiss, dass ein Monat später uns die Hälfte der Clubs Insolvenz sozusagen
wäre auch gewesen,
wenn nicht der Hamburger Senat eine Club-Soforthilfe aufgesetzt hätte. So, und das zeigt, glaube ich, auch, also gab es schon wenig Reserven vor Corona, jetzt nach Corona würde ich mal sagen, gar keine Reserven mehr. Jetzt gerade gestern ein Club-Monitoring unter unseren Mitgliedern gemacht, wo ich gerade in der Auswertung bin, aber die Zahlen sehen nicht gut aus, wo wir verglichen haben, wie ist es im Vergleich zu 2019. Weil 2019, also ich mache jetzt den Job 12 Jahre, deswegen kann ich auch erstmal nur über diese Zahlen für 12 Jahre gucken. 2019 hatten wir wirklich auch einen Peak, was Anzahl von Veranstaltungen etc. und Besuchervolumen und damit auch irgendwo Umsatz hatten. Und in dem Vergleich jetzt zu 2019 haben wir teilweise bei Umsätzen, Getränke, Besuchenden relevante Rückgänge zu verzeichnen. Und dann auch bei der Frage, könnt ihr das irgendwie kompensieren mit Preiserhöhungen? So, nee, sehen wir nicht, können wir nicht. Wir können da nicht unendlich dran schrauben, weil dann kommt gar keiner mehr. Also das meinte Andi mit niedrigschwelligen Preisen. Ja. Wenn wir auf 18-, 19-, 20-Jährige gucken, die haben natürlich jetzt in einer Inflationsphase, Krieg etc., müssen alle gucken, wo sie ihre Gelder investieren. So, und dann haben wir aber noch irgendwie dieses Not-Funny-Momentum, dass dann wir ja doch sehen und die Schlagzeilen, oh, die Adele-Tickets und Bruce Springsteen und was weiß ich, AC/DC für 500 Euro. Die Tickets gehen doch gut weg. Und scheinbar gibt es ein Publikum, was sich das auch noch leisten kann. Aber die scheinen das dann auch noch beim Clubbesuch so unter der Woche mal irgendwas sehen, was jetzt nicht für mein Instagram-Profil vielleicht gerade passt, sich auch noch wegzusparen. Also der Run eher auf die hochpreisigen Superstars-Konzerte und eher das so ja in unserem Krautsegment, sage ich mal, so Mittelklasse, also nicht was das Künstlerische, aber einfach vom Bekanntheitsgrad des Artists wird sich halt dann doch nochmal eingespart. Und das ist so fatal an der jetzigen Situation. Und wir haben auch die Frage gestellt, weil jetzt kommt auch dann bald wieder das Sommerloch. Ja, von Mai bis September sind einfach mal alle Clubs, die keine Außenflächen haben, quasi wieder wie Corona, werden halt gemieden. Und
auch Clubs mit Außenflächen haben da nicht viel zu lachen. Ja. Erstens regnet es im Sommer hier meistens und zweitens,
Aber ich wollte den Satz noch zu Ende.
Entschuldigung.
Die Frage ist halt immer, wer überlebt nach dem Sommer noch? So. Mhm. Und da mache ich mir für 2024 wirklich ernsthafte Sorgen, weil so dramatisch die Konstellation jetzt ist, dass wir, ich sage, Corona werden wir erst in 25 beantworten können, wer es am Ende überlebt hat. Aber wir haben auch noch Rückzahlungen, gerade ungeklärte Fälle. So, und die Wahrheit über Corona werden wir erst 25 wissen.
Andi, es ist etwas mehr als 2 Monate her, dass bekannt gegeben wurde, dass euch der Vermieter quasi vom Hof jagt, also den Mietvertrag gekündigt hat. Es ist eine Menge in Bewegung geraten. Es gab einen tollen Aufmarsch, eine Demonstration für das Molotow. Social Media ist voll mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern, die sagen, Molotow muss bleiben. Spürst du das in den letzten 2 Monaten auch in der Kasse, dass die Leute sagen, ach, da wollen wir jetzt nochmal schnell hin, bevor die dann Ende des Jahres zumachen?
Nein, tue ich nicht. Also es ist, wie schon hier ja angesprochen, seit Corona eigentlich rückläufig. Und Tore hat es richtig gesagt. Also das erholt sich, wenn überhaupt, sehr langsam gerade. Und wir haben da alle immer noch dran zu knabbern. Also wir sind froh, wenn wir wieder auf die Vor-Corona-Zahlen kommen. Da sind wir noch nicht.
In etlichen Diskussionen mit Theatermachern, Kinobetreibern kam immer wieder raus, dass speziell in der Corona-Zeit ganz viele Leute einfach dann gewohnt waren, auf dem Sofa sitzen zu bleiben und Netflix und Amazon und Co. zu gucken. Wer ist denn so der Endgegner der Clubkultur? Ungeachtet davon, dass es jetzt keine Mietflächen gibt, aber für die bestehenden, Claudia?
Der Endgegner der Clubkultur, das hört sich ja fies an.
Der Investor.
Also der Endgegner ist definitiv die Städteplanung, würde ich sagen. Aber wenn du jetzt auf die Gäste ansprichst oder auf die wegfallenden Gäste, dann ist es natürlich so, dass sich viele Leute in deren normalen, also ne, Menschen sind Gewohnheitstiere und wenn ich gewohnheitsmäßig irgendwie einmal alle 2 Wochen irgendwie mit meinen Freunden ausgehe und 3-mal in der Woche irgendwie in der Eckkneipe noch einen Pilz zisch, dann haben sich diese Gewohnheiten definitiv über Corona aufgelöst und wir haben natürlich den Fall, dass gerade unsere ganzen jungen Leute, wie Tore das eben auch schon gesagt hat, 19, 20, 21, 23, die, ne, wenn sie eine Ausbildung machen, also guck dir mal die Tarife an, 580 im ersten Lehrjahr, 580 fucking Euro. Also ich meine, davon kriegst du heutzutage noch nicht mal mehr ein Zimmer hier irgendwie in Hamburg. Und dann erwarten wir von den Kiddies noch, dass die irgendwie jedes Wochenende irgendwie steil gehen sollen. Wenn ich die, die eigentlich unsere Hauptgäste sind, wenn die immer noch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben, dann wird das auch nichts. So, und die wenigen Male, die dann die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Erwachsenen weggehen, die jetzt vielleicht mittlerweile schon ein Kind haben oder halt in ihren 40-Stunden-Stellen hängen, die gehen dann eher zu den High-End, ich nehme nochmal die allerletzte Tour von AC/DC irgendwie mit für 500 Tacken, als dass sie sagen, ach naja, ich gehe mal irgendwie hier Club und so, weil nachher schleichen sich dann wieder die alten Gewohnheiten ein, man weiß es nicht. Also, aber es ist insgesamt, ist es so, dass es nicht attraktiv gemacht wird für die jungen Leute, die bekommen immer weniger Geld und können weniger weggehen, das heißt, die sind dann eher beim Cornern mit dabei, was sollen sie sich auch sonst leisten? Können auch viel lieber im Club sein und mit den Fuffis um sich ballern, aber reichen tut's dann halt nur für ein Kioskbier, ne?
Ja, das würde ich absolut unterstreichen. Ich würde es kurz, du hast es Mieten, Inflation und Dynamic Pricing, würde ich auch nochmal, ja. Das dieses Thema, ne? Dynamische Preise jetzt auch für Konzerttickets, wo es dann halt zu diesen Mondpreisen teilweise kommt, was einfach Kaufkraft absaugt, so, und das.
Ja. Andi, was muss ich denn ausgeben, um hier ins Molotow reinzukommen? Also wir hören jetzt immer hier so, ich glaube Taylor Swift war die Durchschnittskarte 259 Euro. AC/DC packt nochmal ein bisschen was drauf. Wie schnell bin ich denn im Molotow?
Deutlich schneller auf jeden Fall. Also ich würde sagen, mit 20 Euro kann man viel schon sehen. Manche Konzerte kosten ein bisschen mehr. Mehr als 30 kostet hier eigentlich nichts. Die Preisentwicklung finde ich auch dramatisch bei Tickets. Also noch vor 10 Jahren hätte man das durch 2 teilen können. Also da war eigentlich das so 10, 12 Euro, 15 Euro, 20 war schon relativ viel. Das ist in den letzten Jahren explodiert. Das liegt natürlich daran, dass Künstler auch keine Platten mehr verkaufen, weil niemand mehr Platten kauft. Alles Geld durch Tickets und Merchandise machen müssen. Dennoch finde ich die Entwicklung scheiße und man kann da nur als Club nicht viel machen, weil das halt Preise sind, die Agentur und Künstler zusammen festsetzen. Und dann heißt es halt, mach es oder mach es nicht.
Jetzt haben wir bis zu diesem Zeitpunkt festgehalten, was alles scheiße läuft. Tore, du hast vorhin gesagt, die Stadtregierung bzw. der Kultursenat, der hat ordentlich geholfen bei Corona. Es gibt auf der anderen Seite die Probleme in anderen Städten. Also was wären denn jetzt so konkrete Forderungen an die Bundesregierung? Weil die Stadtregierung Hamburg hat da wahrscheinlich ja kaum Möglichkeiten, oder?
Ach, das würde ich jetzt erstmal, jede Ebene hat eine Möglichkeit, ne? Und also die kommunale Ebene hier, zum Beispiel der Bezirk Mitte hat Möglichkeiten, das Land Hamburg hat Möglichkeiten und im Bund. Und alle drei müssen im Dreiklang irgendwie an verschiedensten Schräubchen können sie drehen. Wenn du es jetzt konkret ansprichst, den Bund, da sind wir ja dran. Diesen Bundestagsbeschluss von 2021, dass Clubs als kulturelle Orte offiziell, ja, erstmal definiert werden, was ist überhaupt Musikclub von Bundesebene, am besten halt aus dem Baurecht heraus, dass wir das erstmal umstoßen und mal eine Verordnung aus dem Jahr 1963 geändert bekommen zu unseren Gunsten. Da arbeiten wir jetzt auch schon wieder seit 21, also auch schon wieder über 3 Jahre dran, dass das mal auch in die Umsetzung kommt. Das wäre ein Riesensignal, wenn das war mal der Plan, dass das. Aber so viel, es gab schon so viele Pläne, was Zeiten angeht. Es sollte noch vor Sommer 24 mal durch den Deutschen Bundestag und den Bundesrat gehen. Und das ist gerade unser größter Gegner. Wir müssen in 16 Bundesländern die Erkenntnisse dafür schärfen. Das ist eine mehrheitliche Abstimmung im Bundesrat. Hamburg ist da sich positioniert in der Frage, auch zugunsten der Clubs, und könnte zum Beispiel andere SPD-geführte Bundesländer vielleicht auch nochmal, gerade die Flächenländer, versuchen zu überzeugen, dass sie doch mit ihren Genossen mitstimmen. So, also da sind auf allen Ebenen viele, viele Handlungsmöglichkeiten gegeben, und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, wo wir aber als Livecom auch schon länger dran sind.
Ja, Andi, hast du noch Ideen, was die Stadt machen könnte? Du hast ja eine Standleitung in die Kulturbehörde, nehme ich an, die helfen dir ja auch ein bisschen bei der Suche nach einem Grundstück.
Ja, das tun sie. Gott sei Dank. Sie haben auch damals geholfen, damit wir hier einziehen konnten. Dafür bin ich nach wie vor sehr dankbar. Ich bin auch froh, dass sich da so ein bisschen was geändert hat. Wenn man vor 20 Jahren irgendjemanden bei der Behörde oder bei der Stadt kontaktiert hat, gesagt hat, ich mache einen Live-Musikclub auf der Reeperbahn, dann haben die gedacht, man macht einen Strip-Club oder sie haben überhaupt kein Interesse gehabt, kein Verständnis, gar nichts. Und das hat sich Gott sei Dank geändert. Und je mehr das in die Richtung geht, dass Live-Musik auch als Kultur gesehen wird, es geht nicht darum, irgendwie Theatern und Opern irgendwie was abzuschneiden, sondern es geht darum, dass das einfach auch, und wie vorhin ja schon gesagt wurde, ein Bruchteil würde reichen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, Tora hat das auch sehr schön gesagt, auf verschiedenen Ebenen was zu machen. Und ich hoffe, dass das weiterhin, dass das noch mehr gesehen wird und verfolgt wird.
Ja, ich würde vielleicht noch mal ergänzen wollen, es muss auch nicht immer noch auf die Politik geschielt werden. Es könnte auch die Musikbranche selber, könnte sich auch sozusagen solidarisch zeigen. Ne? So ein Konzern wie CTS Eventim zum Beispiel mit einer freiwilligen Club Soli, 1 Euro auf jedes Ticket, was vielleicht ab 50 Euro, sage ich mal, wo es nicht mehr so weh tut, noch 1 Euro drauf.
Ja, ich bilde mir ein, wenn man für Taylor Swift 250 Euro ausgibt, dann ist einem auch egal, wenn man 270 ausgibt. Also warum nicht gleich 20 Euro?
Weil wenn man sich oder 3% für alle Tickets ab 100 Euro, so solche Modelle, um es dann in eine Stiftung, die sich dann zusammen mit der Branche vielleicht darum guckt, okay, wie bauen wir denn diesen Nachwuchs auf? Weil das, was am Ende, womit CTS Eventim und die anderen Konzerne dann ihr Geld verdienen, sind ja die Superstars. Die müssen aber irgendwo aufgebaut werden. Und diese Aufbauleistung, die hat Andi ja beschrieben, wird hier in den Clubs umsonst quasi auf dem Silbertablett geliefert, wurde sie in der Vergangenheit. Jetzt gerade bricht das weg, weil die Clubs sich das nicht mehr leisten können. Und das werden wir in 10, 20 Jahren in den leerstehenden Arenen dann sehen können, weil diese neuen Superstars dann halt einfach nicht mehr da sein werden. Und das müssen sich diese Herrschaften einfach nochmal genau durchrechnen, ob es so schlau ist oder nicht so ganz so doof ist, sich sozusagen so ein Circle of Life wirklich wieder, dass auch ein Teil des Geldes, was oben verdient wird, auch unten in die über eine Pipeline in das Biotop einer Musikwirtschaft gesteckt werden.
Das klingt ja auf jeden Fall sehr logisch, aber was glaubt ihr denn, warum die großen Musikmogule Live Nation, CTS und so weiter da keinen Blick für entwickeln?
Ja, das ist das Gleiche, warum riesengroße Unternehmen halt lieber ihre Tanker offshore, glaube ich, da ihr Öl in die Ozeane kippen. Also ich meine, so eine Frage zu stellen, warum man den Weitblick nicht hat, irgendwie für bestimmte Dinge, weil Menschen häufig Konsequenzen nicht so langfristig abschätzen können. Es läuft jetzt alles, warum sollen sie jetzt was abgeben? Ist doch alles tutti. Also das ist, glaube ich, immer die gleiche Frage, die man sich da stellt, warum die reichen.
Aber die Antwort könnte ja sein, dass die Politik dann da einfach schläft, weil die müssen ja die Rahmenbedingungen ausgeben, oder?
Man kann jetzt nicht immer alles, muss ich Tore auch recht geben, nicht immer irgendwie die Politik nur dafür verantwortlich machen, sondern das ist schon auch, sind auch schon irgendwie unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen, die man da in die Pflicht nehmen kann und wo man halt auch irgendwie, natürlich hätte schon früher mal ein bisschen einen Weg einschlagen müssen, aber ja, also wir haben auch versucht mit CTS irgendwie zu sprechen, ja, ganz kompliziert, es ist immer alles ganz kompliziert, wenn man irgendwie nur einen kleinen Watzen abhaben möchte, ja.
Claudia, ihr habt ja selber jetzt Abschied nehmen müssen von der Sternenbrücke mit dem Wagenbau. Wie sehr hat dir das denn jetzt so wehgetan oder freust du dich jetzt schon auf eine neue Location, die noch gar nicht bekannt ist?
Es hat sehr, sehr doll wehgetan, sehr, sehr doll. Und auf der anderen Seite, als wir dann alles leergeräumt hatten und ich mir einmal die Immobilie an sich angeschaut habe, da ist mir doch ein bisschen schwummerig geworden, was uns die Deutsche Bahn da auch vermietet hat. Und freue mich definitiv auf unsere neue Location. Ich darf den Ort nicht nennen, aber wir sind schon in den Umbauarbeiten und es ist wirklich wie ein neuer Frühling, wenn man nochmal von vorne anfangen kann und alles ganz positiv irgendwie planen kann. Und in dieser Location, in der neuen Location, wird es auch keine Züge über uns geben. Das heißt, wir werden auch Mensch mit Gitarre Konzerte machen können. Wir können stille Sachen mit Podiumsdiskussionen und Spoken Words machen. Da freue ich mich irrsinnig drauf. Aber als wir gehen mussten, das war schon toll.
Tore, du hast ja vorhin schon ein paar Örtlichkeiten identifiziert, wo es jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Clubkultur geben könnte. Oberbillwerder hast du genannt. Einige Clubs von der Sternbrücke wandern hinter den Hauptbahnhof. Was ist eigentlich mit Wilhelmsburg? Da spricht man viel zu selten drüber, weil das ist ja immer ein Ort, der, also ich glaube, seitdem ich in Hamburg bin, wird darüber gesprochen, Wilhelmsburg wird sich entwickeln. Ist das ein Stadtteil, über den immer nur geredet wird, aber nicht gemacht wird?
Ja, kann man wahrscheinlich so sehen, ne? Also der Kulturkanal ist ja schon mal der Name, ist ja schon mal in einigen Drucksachen, glaube ich, schon steht da drin als Ziel, aber das halt auch schon seit über 10 Jahren, ja. Das meine ich auch vielleicht ein bisschen da dann mit der kommunalen Ebene, die da handlungstechnisch werden muss. Aber ich will noch eins sagen, aber auch auf dem Weg dahin, ne? Die Veddel und auch der kleine Grasbrook, ne? Jetzt eine Riesenchance, wird auch neu bebaut, könnte auch wie Oberbillwerder sich mal Gedanken gemacht werden. Wie kriegen wir denn da vielleicht was angesiedelt? Das ist dann.
Meinst du, dass E-Gitarren willkommen sind auf dem kleinen Grasbrook bei den Millionärswohnungen?
Es muss auch nicht immer die E-Gitarre sein. Wir haben eine sehr breite Mitgliedschaft und auch wir haben tolle Jazzclubs, wir haben klassische Läden. Es ist wirklich sehr breit. Man muss nicht immer nur in eine Richtung denken. Clubkultur ist sehr breit und vielfältig.
Aber da muss ich auch nochmal reingrätschen. Wir merken jetzt auch, da der Ort noch nicht als Club genutzt worden war, mit einer Erstzulassung, also sprich mit einem Genehmigungsverfahren von der Pike auf. Halleluja. Also das ist auch, ne, ich mache seitdem ich 16 bin, irgendwas mit Club und Clubkultur. Es ist schon mal nochmal ein ganz anderer Schnack irgendwie, wie hoch die Latte ist, die da gerade gelegt ist an Formalitäten und auch an Investitionen in dieses Genehmigungsverfahren, was man da zu erbringen hat. Ne? Also da sind wir mit 200.000 allein nur mit Architekturkosten, mit Brandschutz, mit Schallschutz, mit ne, barrierefrei. Es ist wirklich, das ist nicht mehr so wie früher, salopp gesagt, Rumsi-Bums-Bude auf irgendwie. Die Schanklizenz ist die größte Hürde, die man nehmen muss. Nix da. Das ist mittlerweile echt eine Doktorarbeit, die man da irgendwie zu leisten hat. Und halt auch eben alles Fachfirmen, die das für einen erledigen müssen. Also das kannst du nicht selber machen, selbst wenn du dich noch so gut damit auskennst.
Ich möchte auch noch sagen, in Wilhelmsburg gibt es aber auch noch Clubkultur oder gab es zumindest. Also ich meine, wir haben die Honigfabrik ist auch bei uns Mitglied, da finden auch Konzerte statt. Ne? Also es ist auch nicht
Tour-Tour.
Ist nicht das Tour-Tour gab es. War
jetzt gerade wieder letztes Wochenende.
Okay, dann gibt es da jetzt wieder vereinzelt was. Also man muss auch mal, oder ich lade immer alle ein, nochmal genau hinzugucken. Dafür haben wir auch einen Clubkataster und wie gesagt, eine Clubplan-App, auf der man sich mal mal angucken kann, wo liegen denn die Clubs. Und man wundert sich dann doch, dass es hier oder da immer noch welche gibt. Aber ich gebe dir völlig recht, in Wilhelmsburg könnte man, ist glaube ich noch Potenzial nach oben.
So, und dann haben wir doch jetzt einen schönen Ort fürs Molotow gefunden, Andi. Ich sehe deinen sauertöpfischen Blick schon. Was ist denn mit dem Molotow in Wilhelmsburg? Du hörst dann auf, oder?
Ja, nach Wilhelmsburg gehe ich nicht. Das hat mich schon irgendwann mal so eine Kultursenatorin in den 2000ern Jahren. Ja, warum gehen Sie nicht nach Wilhelmsburg? Da habe ich gesagt, wieso gehen Sie denn nicht nach Wilhelmsburg? Also ich glaube, Wilhelmsburg wäre froh, wenn es da, oder auch vor allen Dingen Vettel und so, wenn es da überhaupt mal so ein bisschen Anfang gäbe, ein paar Cafés. Also es muss ja nicht immer gleich der Club sein, wo Bands spielen, sondern wenn man da überhaupt mal irgendwas machen könnte abends. Und solange das nicht da ist, glaube ich, ist alles Weitere sehr hochgegriffen. Man kann froh sein, wenn es da was gibt, aber dass da jetzt irgendwie neue Ausgehviertel entstehen, da bedarf es mehr und das ist ein langer Weg. Und ich finde auch, man sollte eher die Ausgehviertel erhalten, die es gibt und nicht versuchen, ständig irgendwo jetzt was Neues. Also ich bin dafür, dass es überall Orte gibt, an denen man ausgehen kann, an denen man Musik hören kann und so weiter und so fort. Aber ich, ja, wie gesagt, Wilhelmsburg ist ein altes Thema und bisher hat sich da nicht so viel getan und von daher sehe ich das ein bisschen skeptisch.
Molotow also weiterhin im Umkreis der Reeperbahn zumindest.
Unbedingt, woanders gehen wir nicht hin. Wie gesagt, ich sehe es auch nicht ein, dass immer die Clubs hier weggehen sollen, dass auf der Reeperbahn irgendwann nur noch Hotels und Eventkneipen sind. Das kann nicht sein. Und das tut auch der Reeperbahn und Hamburg überhaupt nicht gut und deswegen muss das Molotow auf der Reeperbahn bleiben.
Tore, was haben denn die Clubs für eine Zukunft vor sich? Die Gegenwart ist gerade ein bisschen schwierig. Wenn jetzt die Rahmenbedingungen ein bisschen nachgesteuert werden, wie siehst du denn die Zukunft der Clubs? Und dann auch deinen eigenen Job, weil ich meine, wenn es keine Clubs mehr gibt, muss auch keiner mehr die Clubs vertreten.
Naja, das ist jetzt die harte Glaskugelfrage. Ist echt, ich kann keine Prognosen abgeben, weil es wirklich jetzt aus meiner Sicht auf vermehrtes staatliches Handeln ankommt, ne? Um sozusagen die nächste Dekade irgendwie einzuleiten, so, und ob dafür die Ressourcen da sind, die Aufmerksamkeit, ne? Wir reden auch hier parallel, wir haben den Krieg in Europa, Klima, also dicke Probleme, und ob wir sozusagen mit unserer Dringlichkeit auch immer durchdringen, das kann ich jetzt nicht prognostizieren. Wir sind dran, sind dabei. Das Clubkombinat, würde ich schon so auch sagen, wird es noch relativ lange geben. Es hat ja mal mit 18 Clubs gestartet, 18 Mitgliedern. Wir sind jetzt bei 190. Ich befürchte schon, so hart ist, also so eine Form von Marktbereinigung. Es gab schon auch immer mal Zeiten in Hamburg, wo es mal mehr Clubs gab und mal wieder weniger. Und ich befürchte, dass wir jetzt erstmal in so einer Konsolidierungs- oder in so einer, ja, auf einer gewissen Abwärtsspirale sind. Wichtig wird sein, dass die nötige Größe, Basis da bleibt, dass es nicht komplett zusammensackt. Da bin ich auch optimistisch. Das wird eine Stadt wie Hamburg, die sich, wie Andi immer auch sagt, ja, auch das wirklich auf die Fahne schreibt, das werden wir schaffen. So, und durch dieses Tal werden wir jetzt wahrscheinlich durch müssen. Ich hoffe, dass es nicht zu tief wird. Und dann können wir hoffentlich wieder Phönix aus der Asche mit neuen Ansätzen. Und da war Hamburg immer gut für, mit spannenden Ideen, und da, wo die Kollegen aus weltweit ja schon fast nach Hamburg gucken, was macht ihr da? Mit einer Clubstiftung, mit einer Infrastrukturförderung für private Musikspielstätten, da hat Hamburg Maßstäbe gesetzt, und ich bin einfach optimistisch, dass wir das mit so tollen Mitgliedern und mit unserer Verbandsarbeit unterstützen können, dass wir da uns weiter auf diesen Innovationspfad bewegen und nicht den Abwärtspfad zu tief werden lassen.
Das hört sich doch optimistisch an. Claudia, bist du genauso optimistisch? Weil ich meine, du stürzt hier jetzt ein neues Abenteuer sozusagen.
Doch, auf jeden Fall. Also ich sehe auch bei den Crews, die nachkommen, da sind tolle Leute mit dabei, die ein bisschen finanziellen Support bräuchten, aber sonst echt inhaltlich top aufgestellt sind. Es brodelt, und das ist, glaube ich, das Leben, und die Musikbranche und die Clubs werden immer einen Weg finden. Von daher bin ich auf jeden Fall optimistisch, dass wir auch da irgendwie durchkommen, weil das wird immer ein Bedürfnis des Menschen bleiben, zu feiern, ein Paralleluniversum zum normalen Alltag zu haben, und das wird sich irgendwo seinen Weg bahnen.
Jetzt hast du ja genug Zeit, der Wagenbau ist ja nicht auf. Welche Clubs treibt es dich denn? Gib nochmal ein paar Tipps ab,
ja, ich bin gerade
wo du die Leute hinschicken möchtest.
Ich bin gerade viel im Südpol. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Mein neues Wohnzimmer quasi. Liebe Menschen, die das dort machen. Ein tolles Konzept und großartige Künstler, die da kommen. Safe Space. Aber es gibt natürlich auch das Übel und Gefährlich, was mit spannenden, großen Künstlern, ne, um da nochmal die andere Welt auch aufzutun. Dann das Tour hat jetzt wieder eine Veranstaltung gemacht, Moni. Das sind tolle Sachen. Man muss mal die Augen aufhalten, dass man vielleicht mal schaut, wo mal hier und da wieder Sachen aufploppen, die bisher ein wenig under the line waren. Auch im Transit nennt es sich, das vom hier im Turm, wie heißt
Bahnhof
das?
Pauli.
Bahnhof Pauli, genau. Die haben ein Elektrokonzept quasi jetzt nochmal, also eine quasi, benennen das nochmal anders mit einem anderen, mit einem anderen Titel, das klar ist. Da geht es um technoide Musik. Das scheint auch ganz toll zu funktionieren. Also es gibt viele, viele Optionen.
Tore, jetzt kannst du keinen Clubtipp abgeben, weil du bist ja für alle verantwortlich. Du sollst auf der anderen Seite die Leute auch nicht aus der Stadt treiben, aber was ist denn so das Nonplusultra an Clubs in Deutschland gerade so in anderen Städten?
Ich will den Elfmeter nochmal für einmal für Hamburg versenken. Ja. Wir haben wirklich eine tolle App, die das alles sozusagen, was Claudia auch beschrieben hat, mobil verfügbar macht. Das ist die Clubplan-App, Musik in Hamburg heißt die. Die kann man sich so runterladen und da hat man das geballte Programm. Heute, morgen, die nächste halbe Jahr kann man sich sozusagen selbst zusammenstellen und hat es da mal so zusammen, das nochmal für Hamburg gesaved für die Zuhörerinnen hier. Jetzt bundesweit, also ich bin total gespannt, wie Köln sich machen wird, weil da, was die, hatte ich vorhin mal gesagt, was die da gerade strukturell angehen, finde ich total beobachtenswert und ich glaube, und man sieht jetzt auch schon, die haben erste Beschlüsse im Stadtrat geschafft, was den Schutz von Bestehenden, aber jetzt dann auch was sie mit ihrem Kulturraummanagement machen, was sozusagen Neuclubgründung, glaube ich, müssen wir total mal einen Blick auf Köln werfen. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber das werde ich im Auge behalten. Und das war, glaube ich, dein Wunsch, dass ich eine deutsche Stadt nenne.
Odonien in Köln. Das Odonien in Köln. Wunderschöner Club. Gab es schon zu meiner Studienzeit.
Wir fahren zu viert gleich nach Köln. Aber vorher darf Andi noch mal ein paar Tipps geben. In den letzten 9 Monaten, die wir hier an dieser Stelle sind, wo wir auch gerade die Sendung aufnehmen, was passiert denn hier noch? Hast du 2, 3 Bands, die wir uns unbedingt anschauen sollten?
Jonaka im Molotow, die Donuts im Molotow.
Die Donuts im Molotow, nehme ich an, sind nach 3 Minuten ausverkauft
gewesen. Die waren sofort ausverkauft, da ist der Server zusammengebrochen und so weiter. Also nicht unsere, sondern der vom Ticket verkauft. Und die spielen auch 2-mal, aber trotzdem, die waren sofort ausverkauft. Donuts waren schon, seit 20 Jahren sind sie bei uns öfter mal gewesen, obwohl sie mittlerweile eigentlich viel zu groß sind. Aber sie mögen uns, wir mögen sie, deswegen freuen wir uns sehr.
Sehr schön. Dann freuen wir uns auf die Donuts, die wir dann nicht sehen können. Man kann ja hier so ein bisschen vor dem Club rumlungern und vielleicht ein bisschen genau. Musik hören. Ihr drei, es war ein schwieriges Thema, aber es war ein schönes Gespräch, so möchte ich es zusammenfassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, könnte die Überschrift für dieses Gespräch gewesen sein. Liebe Claudia, lieber Andi, lieber Tore, herzlichen Dank. Das war der 19. Culture Club und der 20. kommt gewiss. Ahoi.
Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.
Präsentiert von HVV Switch. Alles außer Fliegen.